Jesus, dir wollen wir heute unsere Herzenstüren öffnen und unsere Tore weit machen, denn das ist alles heute noch aktuell, vielleicht aktueller als je. Wir brauchen dich, Herr, und darum öffnen wir uns dir, dass du kommen kannst und Einzug nehmen kannst bei uns. Und wir wollen nichts zurückhalten, wir wollen dir wirklich unser Herz hingeben in dem Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst und dass du das Allerbeste damit vorhast. Danke für das Wunder, was geschehen ist, als du in diese Welt gekommen bist und dass wir das feiern dürfen. Danke dafür. Amen.
Guten Morgen, 1, 2, 3. Schön, dass ihr alle da seid, Mensch. Vierter Advent, wer hätte das gedacht? Hä? Schon die vierte Kerze angezündet? Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit wieder vergeht. Ne? Ja, ja. Jetzt steht bald schon Weihnachten vor der Tür. Hä? Können wir es noch aushalten? Hä? Geht gerade so, ne? Ferien kommen ja auch mit Weihnachten. Super. Ihr Lieben, was denkt ihr wohl, wenn Gott sich die Sterne anguckt? Ja, also stellt euch mal vor, Gott, ne, ist da und er guckt sich diese wunderbare Sternvielfalt an. Was empfindet er wohl? Gib mir mal einen Tipp. Ja, wie schön. Er wird sagen, wow, sieht das gut aus. Was wird er noch empfinden? Freude. Der sagt, der sich nicht nur so intellektuell, wow, sieht das gut aus. Das wäre so ostwestfälisch. So mit echter, Mann, sieht das gut aus. Klasse, es ist so genial, so großartig, so vielfältig. Und jeder Stern soll irgendwie ein bisschen anders strahlen. Hammer. So, jetzt die nächste Frage. Was denkt Gott wohl, wenn er euch sieht, wenn er uns sieht? Wow. Wow. Also langsam. So langsam kommen wir in die Stimmungslage Gottes. Hey, also, wenn Gott schon begeistert ist bei Sternen, ja? Was meint ihr, wie begeistert der ist, wenn er uns sieht, wenn er dich sieht? Wenn er euch sieht? Dann sagt er, wow! Sterne waren schon cool heute Nacht. Ja? Die Menschen heute Morgen sind, wow! Richtig gut. Er freut sich dermaßen über uns, das werden wir nie ausloten können. Das werden wir nie ausloten können. Du und ich, wir sind seine Geschöpfe. Von Ewigkeit her schon erdacht. Mit all seiner Kreativität, mit all seiner Liebe und Macht geschaffen worden, ins Leben gerufen worden. Damit er seine Freude daran hat. Und damit wir auch so unsere Freude an ihm haben. Steht einmal in der Bibel, dass die Sterne klatschen. Die klatschen. Irgendwie sie sehen Gott und sie klatschen, sagen Gott, du bist auch so. Das ist, selbst die Sterne können mit Gott in Dialog treten. Ne? Gott sagt, wow. Und die Sterne sagen auch, wow, es ist so klasse. Okay. Ich hoffe, dass wir während des Gottesdienstes dieses Wow Gottes über unserem Leben hören. Dass wir es ergreifen. Er sagt, wow, es ist so schön, dass du da bist. Und dass unsere Herzenstür, ne, dieses Bild, so, Türen sind so wichtig. Was meint ihr, wie viele Türen wir hier in dem Bau haben? Unglaublich. Schiebetüren, Klapptüren und geteilte Türen, Rolltüren. Ja. Egal wie, dass unsere Türen aufmachen und vielleicht auch so anfangen zu klatschen und sagen, ey Gott, das ist so schön. Dafür ist die Zeit jetzt da. Vater, du liebst uns. Wir lieben dein Wow über uns. Und wir lieben dich. Es ist so schön, dass wir diese Zeit haben, deine Liebe zu uns zu spüren und darauf antworten zu können, da so reinzukommen. Du bist so gut zu uns. Amen. Amen. Gut, Marc, komm. Okay, wie viele Stunden Reisen hast du gerade hinter dir?
Schlaffe 48, glaube ich. So.
So, lieber Vater, eben wurde für mich gebetet, jetzt beten wir mal für Marc. Wir geben den Segen weiter. Geben den Segen weiter. 48 Stunden Reisen, das waren 48 Stunden Vorbereitung. Für eine gute Zeit, die wir jetzt haben. Mit Jesus. Und das, was im Himmel beschlossen ist, das soll jetzt auf die Erde herabkommen. Und hier werden bei uns. Amen. Amen.
Ja, ich freue mich so, hier zu sein. Ich habe mich wirklich 48 Stunden auf euch gefreut. Und jetzt hier hinzukommen, ist nicht zu Freunden zu kommen, ist wirklich zur Familie zu kommen. So fühlt sich das hier an, wirklich zurück in die Familie. Genau, ich wollte erst kurz berichten, was ich eigentlich die letzten 3-4 Monate gemacht habe. Und dann habe ich euch noch ein paar Goldnuggets mitgebracht. Wer möchte von euch Goldnuggets haben? Ja, okay, 5 von euch, super. Ja. Genau, ich habe erst noch ein Wort für euch. Und als ich da vorne noch eben im Lobpreis stand, habe ich einfach nochmal so eine Eule gesehen, die auf so einem Ast sitzt. Und ich glaube, dass Gott euch uns, ja, wir sind ja Familie, uns in eine tiefere Erkenntnis von Weisheit führen möchte. Ja. Es gibt immer mehr bei Gott. Gott ist der Gott der Weisheit. Ja. Er hat Weisheit erschaffen und er möchte euch in eine tiefere Weisheit führen. Genau. Ja, ich bin gerade frisch aus Kalifornien wiedergekommen. Ich wohne da seit 4 Monaten in Redding. Ist im Norden Kaliforniens, also gar nicht so mit den schönen Stränden, wie man sich das vorstellt. Aber wir haben schöne Berge, ja. Mount Shasta ist von mir entfernt, kann ich immer aus meinem Garten sehen, immer schön mit Schnee bedeckt. Also auch eine richtig schöne Gegend. Und dort mache ich zurzeit die BSSM, die Bethel School of Supernatural Ministries. Wir haben im ersten Jahrgang 1300 Schüler, ja. Die haben sich die Stadthalle dafür gemietet, ja. Da fängt man wieder an, groß zu träumen. Wie wäre das, wenn wir mal die Stadthalle hier, den Stadtgarten in Wünde mieten? Wäre das nicht der Hammer? Dort werde ich einfach ausgebildet, im Übernatürlichen zu wandeln, tiefer in der Beziehung zu Jesus zu wachsen und auch in meiner Identität. Und das war die beste Entscheidung für dieses Jahr, die ich treffen konnte. Ich bin absolut überwältigt, was Gott in mir tut, was Gott durch mich tut. Und ich kriege auch wieder ein Herz für die Heimat, ja. Ich habe mich so gefreut, wieder nach Deutschland zu kommen. Und es sind 137 Deutsche bei der Bethel School of Supernatural Ministries. 137. Wir sind die zweitgrößte internationale Gruppe dort. Und die hungrigsten Treffen, ja, die hungrigsten Treffen, bei denen ich bei Bethel bin, sind die Deutschlandtreffen. Wir treffen uns 2-mal im Monat zum Beten für Deutschland. Und da ist die Intensität des Heiligen Geistes so stark. Ja? Die Leute haben so einen Hunger für Deutschland. Also Deutschland, wir müssen uns bereit machen. Ja? Da kommt eine super Generation auf uns zu. Aber das kommt nicht von den Jungen, sondern wir gehen als eine Generation. Wir sind eine Generation, die für Erweckung brennt in Deutschland. Und das heißt nicht, dass es nur die 20-Jährigen sind, sondern das ist jeder Einzelne, der hier von euch sitzt. Ja? Wir möchten wirklich sehen, wie Deutschland wieder zu Jesus geführt wird, ja, wie Deutschland Jesus kennenlernt, ja. Und ich liebe das dort mit den Deutschen, mich zu treffen, über Deutschland zu träumen. Wie kann das aussehen, dass Jesus wieder verherrlicht wird hier von uns Deutschen, ja? Und da gibt es so ein schönes Bild, das hat mal ein Evangelist gesagt: Die Deutschen sind wie so ein Pitbull. Wenn sie sich erstmal festgebissen haben, dann lassen sie nicht mehr los. Und ich glaube, wir brauchen manchmal ein bisschen, ja, bis wir uns wirklich dazu überwinden können, so richtig zuzubeißen im positiven Sinne, ja. Also ist ein positives Bild. Aber wenn wir erstmal zugebissen haben, dann lassen wir nicht mehr los. Und das schätze ich sehr. In der Zeit habe ich auch mit ein paar von euch Kontakt gehabt, ja. Ab und zu mal mit ein paar von euch geskypt. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt: Warum bin ich eigentlich nach Redding gegangen? Eigentlich hätte ich ja hier bleiben können. Also was der Heilige Geist hier bei euch tut, das ist ja der absolute Wahnsinn, ja. Hier jetzt nur die 5 bis 10 Minuten im Gottesdienst gewesen zu sein, wie ihr hier die prophetischen Worte teilt, wie ihr die Eindrücke teilt, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also mein Herz ist so voller Freude zu sehen, was Gott hier bei euch tut. Ich glaube, die ganzen Schüler aus Reading, die kann ich fürs zweite Jahr hier zu euch hinschicken, ja. Heilungsseminare bietet ihr hier an. Ja, ihr habt Hunger nach mehr. Und das liebe ich. Also ich freue mich einfach hier zu sein, von euch wirklich persönlich Zeugnisse zu bekommen, was der Heilige Geist bei euch im Leben getan hat. Und ja, ich bin voller Freude, was Jesus hier bei euch tut. Das ist so gut, richtig, richtig Hammer. Genau. Ich bin über einen Bibelvers gestoßen, der eigentlich mein bisheriges Jahr dort in Reading super beschrieben hat. Und das ist Römer 6, 3-5. Und dort heißt es: Oder wisst ihr nicht, was das heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch seine Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe nochmal eine Beerdigung für mich in Reading gefeiert. Ich bin wirklich nochmal gestorben, aber auch mit ihm nochmal auferstanden. Ja, ich bin eins mit Christus geworden. Eins mit der herrlichen Macht des Heiligen Geistes, ja, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich habe ein neues Leben. Ich habe wirklich ein neues Leben. Ich bin eine neue Schöpfung. In der Bibel heißt es, wir sind eine neue Schöpfung. Wisst ihr, was das Wort neu bedeutet? Eine noch nie zuvor erschaffene Schöpfung. Ja, ihr seid eine ganz neue Schöpfung geworden, wenn ihr Jesus in euer Leben habt. Und das war für mich, glaube ich, eher so, das waren jetzt die ersten 3 bis 4 Monate, unglaubliche Transformation, die ich dort erlebt habe. Und ich habe 5 Goldnuggets von euch aus Bethel mitgebracht. Und diese 5 Goldnuggets sind 5 Dinge, die ich bisher gelernt habe dort und die ich mit euch teilen möchte. Und Reading ist 1848 gab es in Chester, das ist das Gebiet dort, gab es einen Goldrausch. Ja? Da sind die ganzen Leute hingekommen, haben Gold gesucht und sogar gefunden. Und da habe ich gedacht, bringe ich euch von diesen Goldnuggets 5 mit. Und die möchte ich mit euch teilen. Und die erste Erkenntnis, die ich dort bekommen habe, ist, dass Gottes Plan für jeden Einzelnen von uns ist, dass wir ein Leben ohne Sünde führen. Ja, Gottes Plan ist, dass wir ein Leben ohne Sünde führen. Und ich weiß nicht, ob das dich jetzt ein bisschen offendet, ein bisschen angreift, ob das so ein bisschen vielleicht was mit dir macht, ob es dich vielleicht so ein bisschen mulmig macht, aber so war das bei mir, glaube ich, bevor ich dorthin gekommen bin. Ja. Für mich war immer so, ein Leben ohne Sünde ist vielleicht, könnte ich mir sogar ein bisschen vorstellen, dass es Gottes Plan ist, dass es aber realisierbar ist, dass ich das wirklich in meinem Leben erleben kann, dass ich ein Leben ohne Sünde führe, war für mich unvorstellbar. Aber ich habe erfahren, dass es möglich ist und dass es für jeden Einzelnen von euch möglich ist. Und ich denke, deshalb müssen wir auch sterben. Ja, weil wenn wir doch aus uns heraus leben, werden wir doch natürlich verfehlen. Wir werden das Ziel nicht treffen. Wir werden Sünde in unserem Leben haben. Aber wenn wir sterben und der Heilige Geist dich wieder zum Leben erweckt, du eine neue Schöpfung wirst, ist ein Leben ohne Sünde für dich möglich. Und Epheser 1, Vers 4 sagt, denn in Christus hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ja, Gottes Plan ist, dass du ein untadeliges Leben führst, ein geheiligtes Leben. Du hast eine neue Identität bekommen. Du bist kein Sünder mehr, sondern deine Identität ist, dass du ein Heiliger bist. Gott nennt dich heilig und Gottes Plan für dein Leben ist ein Leben ohne Sünde. Und Johannes 1, Vers 17 sagt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich Gnade? Und ich glaube, Gnade ist nicht nur, dass Gott uns vielleicht die Sünde vergibt, die wir begangen haben in unserem Leben. Ich glaube, Gnade ist nicht nur, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben, ja, dass wir ewiges Leben bekommen als ein Geschenk, was wir nicht verdient haben. Ich glaube, das ist alles inbegriffen, aber ich glaube, Gnade ist mehr. Ich glaube, Gnade befähigt uns ebenfalls. Gnade ist die Kraft für Veränderung. Ich glaube, aus uns heraus ist Veränderung wirklich schwierig. Eine Veränderung in unserer Identität aus uns heraus ist wirklich schwierig. Aber wenn du Gnade auf deinem Leben hast für einen bestimmten Bereich, setzt das ebenfalls Kraft frei in deinem Leben für die Veränderung. Wenn du merkst, dass in einem Bereich in deinem Leben Gnade ist, befähigt dich Gott ebenfalls. Er gibt dir die Kraft für die Veränderung. Und so denke ich, dass mit ihm zusammen können wir uns verändern in unserer Identität. Er verändert uns. Der zweite Punkt, den zweiten Goldnugget, den ich mit euch teilen möchte, ist, dass Gott Freundschaft mit euch bauen möchte. Und versteht mich nicht falsch. Ich glaube, dass Gott heilig ist. Ich glaube, dass Gott souverän ist. Und dass Gott definitiv auch, ja, ich finde da eigentlich gar keine Worte für, aber einfach, er ist eine Majestät. Er sitzt auf dem Thron und ihm gebührt alle Ehre. Er muss angebetet werden, ja. Also versteht mich nicht falsch, das möchte ich damit nicht sagen, ne. Ich möchte nicht Gott irgendwie runterschrauben oder so. Also versteht mich nicht falsch in diesem Punkt. Aber ich denke, dass Gott es liebt, Freundschaft mit uns zu bauen. Und in der Bibel sehen wir das bei gewissen Leuten, dass er gesagt hat, ey, ich möchte Freundschaft mit dir bauen. Mose, Abraham, ja. Er wollte Freundschaft mit ihm bauen und es waren Freunde Gottes. Und dann bin ich im Johannesevangelium auf einen Vers gestoßen, Johannes 15, Vers 14, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, und Jesus sagt, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir seine Gebote halten, dann sind wir Freunde Gottes. Kannst du da mal kurz drüber nachdenken, was das bedeutet, ein Freund Gottes zu sein? Also für mich ist das too much. Ja? Das passt bei mir in den Kopf nicht rein. Und trotzdem stelle ich mich auf diese Wahrheit und ich glaube daran, dass Gott mit mir Freundschaft bauen möchte und dass Gott mit jedem von euch Freundschaft bauen möchte. Und den Schlüssel nennt er auch, ja, liebt einander, das ist das Gebot, was er davor geteilt hat, liebt einander und dann seid ihr meine Freunde, ja. Gott möchte mit jedem von euch Freundschaft bauen. Ihr seid ihm so viel wert. Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Ihr seid ihm so viel wert, dass er mit euch Freundschaft bauen möchte. Ja, den dritten Punkt, den habe ich besonders in Reading bisher erfahren und das ist, ohne den Heiligen Geist ist alles unmöglich. Aber mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Und da wollte ich euch ein kurzes Zeugnis erzählen. Und zwar gibt es in Reading auch Heilungsräume. Ja? Jeden Samstag bieten wir Heilungsräume an und dann kommen ungefähr 400 Menschen jeden Samstag zu den Heilungsräumen, um für sich beten zu lassen. Und die kommen aus der ganzen Welt. Ja? Viele kommen aus Reading, direkt vor Ort. Manche kommen aus Washington, aus Oregon, das sind so die nächsten Staaten, die da rumliegen. Manche kommen aus Indien, manche kommen aus Pakistan, aus Brasilien sind viele da. Die kommen wirklich aus der ganzen Welt angeflogen, um für sich beten zu lassen. Und 50% von allen, die in die Heilungsräume kommen, haben einen Durchbruch. 50% haben eine Verbesserung in der Krankheit. Also sie erleben eine Heilung, wenn es auch nicht vielleicht komplett weggeht, aber zumindest eine Verbesserung. 50%. Jeden Samstag 200 Leute. Ist das nicht cool? Ist doch der Wahnsinn. Und ich habe einen City Service, ich diene der, also man muss einen City Service wählen, das heißt, man dient der Stadt. Manche ist ganz praktisch, räumen die Straßen auf, streichen einen Spielplatz und ich bin halt, wie gesagt, in den Heilungsräumen. Und ganz wichtig ist denen, dass wir wirklich nur sagen, dass einer geheilt wurde, wenn es nachgeprüft wird. Also angenommen jetzt, einer würde jetzt zu mir kommen und er sagt, er hat Krebs und dann bete ich für ihn und sagt, er ist irgendwie warm geworden oder er fühlt sich viel besser, was auch immer, dann würden wir nicht sagen, okay, er ist geheilt. Sondern erst wenn der Doktor sagt, ey, der Krebs ist weg, dann ist es auch eine Heilung, ja. Auf jeden Fall hatten wir diesen jungen Mann, kam aus Oregon und er hatte ganz dolle Zahnschmerzen hier im rechten unteren Kiefer. Und dann haben wir ihn so gefragt, wie groß ungefähr der Schmerz ist von 1 bis 10 und hat er gesagt, ist eine 5. Und dann haben wir für ihn gebetet und es ist nichts passiert, ja, nichts passiert. Und dann haben wir nochmal ein zweites Mal gebetet und dann sind die Zahnschmerzen komplett runtergegangen. Also er hatte absolut keine Zahnschmerzen mehr. Und das fand ich einfach so cool zu sehen, wie Gott durch mich gebraucht, ja, und durch mich jetzt diesen Mann berühren möchte und wie seine Schmerzen komplett weggegangen sind. Ich kann euch natürlich nicht sagen, ob das geblieben ist. Ich glaube fest daran, dass die Schmerzen nicht mehr zurückgekommen sind. Aber ich habe da vor Ort gesehen, wie die Schmerzen bei ihm komplett weggegangen sind. Und dann teilen wir auch immer Zeugnisse und das ist unglaublich, was dort passiert, ja. Oftmals werden Leute geheilt von Essstörungen, also die Essallergien, passiert ganz oft wachsen Beine raus, dass sie dann wieder ganz normal gehen können, die Rückenschmerzen weggehen. Wir kriegen auch immer mal ab und zu wieder ein Ehepaar, die dann mit einem Kind kommen und die dann vor einem Jahr für die gebetet wurden, weil sie kein Kind bekommen konnten, und dann kommen sie mit dem Baby, ja, und dann ein Jahr später kam eine Familie zum Beispiel aus Indien und hatten dann ihr Neugeborenes dabei. Besonders schön natürlich, wenn wir einfach sehen, dass Leben entsteht, ja, weil Gottes Plan ist immer, Leben zu schaffen. Also, ohne den Heiligen Geist ist alles unmöglich, mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Und Gott möchte dich dazu gebrauchen, dass der Heilige Geist durch dich wirkt und die Menschen eine Begegnung mit dem Gott haben, durch dich. Der vierte Punkt ist, der Heilige Geist möchte zu jedem Zeitpunkt etwas in deinem Leben tun. Es gibt keinen Zeitpunkt, es gibt keine Phase in deinem Leben, wo der Heilige Geist nicht etwas in deinem Leben tun möchte. Er möchte immer tiefer gehen, ja? Er möchte, dass wir mehr und mehr die Natur Gottes erfassen. Ja? Und die Frage, die du dir eigentlich stellen musst, ist, weißt du eigentlich, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte? Ja? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass er etwas tun möchte. Die Frage ist nur, weiß ich, was er tun möchte? Und ich mache für seit einigen Wochen so ein Emotional Journal, wurde mir aufgetragen. Ja, und da ist immer so die erste Frage, Heiliger Geist, was möchtest du zurzeit in meinem Leben tun? Die zweite Frage ist, Heiliger Geist, was brauche ich? Und die dritte Frage ist, Heiliger Geist, möchtest du in diese Situation kommen? Und da kann ich euch nur ermutigen, auch so ein emotionales Tagebuch anzufangen. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Ja? Wenn, die haben immer so einen Spruch, wenn du ihn in den letzten 24 Stunden nicht gehört hast, gibt es ein Problem, ja? Weil er hat mit Sicherheit in den letzten 24 Stunden geredet. Die Frage ist nur, erkennen wir seine Stimme? Und ich bin fest davon überzeugt, dass er was in deinem Leben tun möchte. Und mach dich einfach auf den Weg, seine Stimme deutlicher zu hören. Ich denke, das ist gut, wenn du einfach viel Zeit mit ihm verbringst. Ja, seine Schafe erkennen seine Stimme. Und stell dir diese Frage, Heiliger Geist, was möchtest du eigentlich tun, damit du erkennst, oh, in dem und dem Bereich ist Gnade, da hatte ich ja vorhin drüber gesprochen, und dass du dich eins mit ihm machst, ja, dass du dich auf eine Linie quasi so mit ihm stellst, sodass du den Durchbruch auch erkennst. Und der fünfte Punkt ist, der liegt mir auch besonders auf dem Herzen für uns hier als Gemeinde, ist, gehst du zur Kirche oder wirst du zur Kirche? Gehst du zur Kirche, um das Reich Gottes zu erleben, oder bekommst du, also wirst du die Kirche, wodurch das Reich Gottes zu den Leuten kommt, ja? Und ich glaube nicht, dass Gottes Plan war, dass wir an jedem Sonntag schön hier am Röbekamp 6 kommen, ja? Hier uns versammeln, um einfach die Gegenwart Gottes zu erleben, um zu sehen, wie Gott sein Königreich baut. Ich glaube, das war nie seine Absicht. Ein Teil vielleicht, aber nicht die komplette Fülle. Ich glaube, dass er dich ausrüsten möchte, dass du dort, wo du hingehst, zu deinem Arbeitsplatz, zu deiner Familie, zu Freunden, dass du dort das Königreich bringst. Ich glaube, das ist sein Plan. Und ich denke, da haben wir als Gemeinde noch viel Potenzial, aber ich sehe, dass ihr Hunger habt, dass ihr sehen möchtet, wie Jesus in euer Umfeld kommt. Und ich denke, dass er euch dazu auch befähigt, ja. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wer von euch weiß, dass das nicht nur auf die Kirche bezogen war, ja? Das war auf die Erde bezogen, ja, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich denke, dass wir anfangen müssen, rauszugehen aus diesem Umfeld. Ich glaube, das hier kann ein Umfeld sein, wo wir ausgestattet werden als Heilige, wo wir ein Equipment quasi bekommen. Aber ich denke, dass das hier nicht der Ort ist, um Gott primär zu begegnen, sondern ich denke, dass das in deinem Umfeld ist, ja. Und unser Auftrag ist, Nationen zu Jüngern zu machen, nicht in alle Nationen. Das heißt, wir sollen Nationen zu Jüngern machen. Und ich denke, das kann nur geschehen, wenn wir anfangen, das in unser Umfeld mit reinzutragen, ja. Weil überlegt euch mal, jeder von euch kennt schon mal mindestens 10 Leute, wo du wirklich eine gute Freundschaft mit den Leuten hast, ja, auf der Arbeit, von deinen Freunden etc. Und überlegt euch mal, was das für eine Multiplikation allein hier in dieser Gemeinde wäre. Ja? Also, gehst du zur Kirche oder wirst du zur Kirche? Und dieser letzte Satz, mit dem ich dann auch ganz gerne abschließen möchte, ist, dass wir uns selber ja Christen nennen. Und Christus bedeutet der Gesalbte. Ja? Jesus war der Gesalbte von Gott. Und ich denke, wir nennen uns Christen, also sind wir auch gesalbt. Ja? Der Heilige Geist hat uns auch gesalbt. Und das ist, wodurch wir befähigt werden, das in unserem Umfeld wirklich zu sehen. Genau. Ich liebe es, von euch Einzelnen zu hören, was hier in der letzten Zeit passiert ist. Ich habe gehört, ihr hattet ein super Seminar, die Stimme Gottes zu hören. Ja, anscheinend ist Gott dann auch wirklich gekommen. Ja, ist wirklich aufgetaucht, hat sich hier bei euch ist bei euch geblieben hier unter euch, hat unter euch gewirkt. Und das ist doch der Hammer, oder? Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, das verändert alles. Das verändert doch alles, verändert doch jeden Bereich in deinem Leben. Du kannst doch gar nicht mehr anders, als mehr von ihm zu wollen, wenn du die Begegnung mit ihm hattest. Und ich sehne mich, dass das nicht unser Horizont war. Ich sehne mich, dass das unser Fundament ist, worauf wir jetzt raufgehen, wo wir den Schritt rauf machen. Dass wir sagen, wir wollen mehr von dir, Gott. Wir haben einen Hunger, mehr von dir zu erleben. Wir möchten sehen, wie du uns noch mehr berührst, wie du dich noch mehr vergegenwärtigst unter uns. Und ich denke, wir sind auf einem super Weg. Ja? Bei den Einzelnen, mit denen ich gesprochen habe, sehe ich, dass ihr mehr Hunger habt. Ihr möchtet mehr von ihm erleben. Und Gott möchte euch noch mehr begegnen, als dass ihr ihm begegnen wollt.
Erstmal vielen Dank, Marc. Du hast das so schön gesagt. Du hast das so schön gesagt, das wirkt vielleicht beim ersten Mal, als du es gesagt beim ersten Punkt, das wirkt wie so eine kleine Zumutung. Du hast ein englisches Wort dafür gehabt. Ja. Ja, es macht einen ein bisschen unwohl. Ne? Ich habe mal die Punkte für mich nochmal mitgeschrieben. Gottes Plan ist es, für mich, ich habe es immer auf mich formuliert, ein Leben ohne Sünde. Ja, das macht mich erstmal unwohl, weil ich die Realität auch kenne. Und ich denke, oh, ja, Gott möchte Freundschaft mit mir. Und ich fand das sehr schön nochmal, was bedeutet das? Kann ich mir das vorstellen? Mit Gott, also eine echte Freundschaft. Ohne den Heiligen Geist ist alles unmöglich. Mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Ja, oh, ne, das, ich habe mich ja für das Heilungsseminar angemeldet. Das ist der Punkt. Der Heilige Geist möchte immer etwas in meinem Leben tun, nicht nur ab und zu. Ja. Gehe ich zur Kirche oder bin ich Kirche, ne? Oder werde ich Kirche? Ich finde das hochinteressant. Wisst ihr, da steckt ja eine Zumutung drin, ne? Was wird uns jetzt zugemutet? Ich eine Freundschaft mit Gott? Was? Du? Was wird uns zugemutet? Ist dem Heiligen Geist mit mir, ich mit dem Heiligen, ist dadurch wirklich alles möglich? Ich meine, das steht in der Bibel, ne? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das steht in der Bibel. Aber was ist das für eine Zumutung, wenn ich das jetzt nicht nur, na, frommes Geschwätz, wird viel gesagt, ne, und so, Blinker, Blinker und weg damit, sondern wenn ich das ernst nehme und sage, ja oder nein. Jetzt nicht diese, wisst ihr, diese Jein-Antworten, die kenne ich auch. Jein oder ja, aber. Die Zumutung bleibt irgendwie bestehen, wenn ich das einfach mal so höre und einen Punkt mache. Wie viel Zumutungen stecken in der Weihnachtsgeschichte drin? Das ist eine einzige Zumutung. Nehmen wir nur mal Josef, den Vater. Nicht den leiblichen, aber den sozialen Vater von Jesus. Da bekommt er die Nachricht, dass seine Verlobte schwanger ist. Und er weiß, ich habe mit der nicht geschlafen. Und dann bekommt er einen Traum und im Traum begegnet ihm einem Engel. Und er ist die ganze Zeit schon am Überlegen. Lest das mal nach, Matthäus Kapitel 1. Und er überlegte hin und her, was er jetzt macht, wie er aus dieser Mistnummer rauskommt. Wie er seine Verlobte irgendwie loswerden kann, aus dieser Nummer rauskommt. Er will ihr aber auch nicht schaden, er ist gerecht. Er bemüht menschlich alles erdenklich Mögliche, um irgendwie unbeschadet da rauszukommen und auch noch Gottes Willen dabei zu tun. Das ist ihm nicht egal, er will das alles richtig machen. Aber er kommt nicht aus der Nummer raus. Was für eine Zumutung. Jetzt kommt der Traum und im Traum kommt ein Engel und der Engel sagt, du, don't worry, Ne? Deine Verlobte ist durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger geworden. Ich weiß nicht. Wird ihn das beruhigt haben? Ich weiß es nicht. Und dann wird gesagt, und er wird der Retter sein, du sollst ihn deswegen Jesus nennen. Also und nimm Maria, deine Verlobte, zu dir. Das ist eine Zumutung. Da ist doch dieser Satz, Gottes Plan ist, dass ich ein Leben ohne Sünde führe, ist auch eine Zumutung. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist voller Zumutung. Immer wenn Gott auf den Plan kommt, ist es eine Zumutung für uns. Für Noah war es eine Zumutung, eine Arche zu bauen. Das war eine Zumutung. Abraham sollte auf seinen rechtlichen Sohn warten, bis er dann nachher 100 Jahre alt war. Das ist eine absolute Zumutung. Das ist eine Zumutung. Und so geht das weiter. Aber was dieser Josef, der überlegt hin und her. Und ich finde, bei jedem Punkt können wir jetzt hin und her überlegen. Freundschaft mit Gott, eine echte Freundschaft. Wir sind gute Freunde miteinander. Ruft mir mal was zu. Wir sind gute Freunde. Was machen gute Freunde? Kaffee trinken. Was machen gute Freunde? Die Wahrheit sagen. Vertrauen sich. Trösten einander. Ist Jesus derjenige, mit dem ich Kaffee trinken kann, dem ich die Wahrheit sagen kann über mich und von wem ich die Wahrheit höre, dem ich vertraue und wo ich erlebe, dass er mich tröstet im Jahr 2016 in Altenhöfen, dass er mich tröstet, dass ich das spüre. Trost ist keine intellektuelle Geschichte. Trost ist eine intellektuelle und eine Herzensangelegenheit. Manche Menschen werden getröstet, indem man sie nur in die Arme nimmt. Jedes Wort wäre unnütz, würde es kaputt machen. Ist Jesus ein Freund, der mich in die Arme, ohne Worte, dass ich das spüren kann? Das ist eine Zumutung im Jahr 2016 in Altenhöfen. Das ist eine Zumutung. Und ich finde das unglaublich, dass der Josef dann auf dieses Reden Gottes aber hört und alles draufsetzt. Und dann heißt es, und er nahm Maria zu sich. Er tat, was der Herr geboten hatte. Und dann wird das die Geschichte einfach übersprungen, so ein bisschen. Und er nannte seinen Sohn Jesus. Er hat alles gemacht. Er hat gehorcht. Und genau, das ist die Frage, ist es für mich eine Zumutung oder ist es das Angebot? Oh, das kann man sich schön merken. A wie Angebot, Z wie Zumutung. Ja? Und dazwischen muss ich eine Entscheidung treffen. Wisst ihr, das ist, ihr hattet am Anfang dieses Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Hat mich total berührt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir müssen eine Tür aufmachen. Ich habe jetzt hier keine Tür, nur einen Vorhang. Nehmen wir es mal an, weil ich habe jetzt hier keine Tür. Aber die muss ich aufmachen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Dahinter, das ist es eine Zumutung oder ein Angebot? Denke ich, dahinter liegt eine Zumutung, ich sage nein, oder denke ich, das ist ein Angebot Gottes? Hey, stellt euch mal vor, Josef hätte nicht Maria zu sich genommen. Stellt euch mal vor, Josef hätte Maria nicht zu sich genommen. Was wäre passiert? Was wäre passiert? Ratet mal. Es wäre keine Familie entstanden. Allein das. Er hätte nicht die Familie bekommen, die Gott für ihn geplant hätte. Und ich kann euch sagen, wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, ich hätte auch nicht meine Familie, die ich heute habe. Ich bin Jesus so dankbar, dass er mir so auf die Pelle gerückt ist mit diesen Zumutungen. Lutz, übernimm Verantwortung. Das war mein großes Ding. Ich wollte keine Verantwortung übernehmen. Lutz, übernimm Verantwortung. War eine Riesenzumutung. Eine Riesenzumutung. Ich bin so dankbar, dass er mir so auf die Pelle gerückt ist, dass er mich da reingeholt hat. Aber ich muss irgendwie durch eine Tür. Wir hätten kein Christus. Jesus wäre ohne sozialen Vater groß geworden und so die ganze. Das wäre alles schrecklich gewesen so. Also man muss. Hier ist nur ein Vorhang. Boah, das ist ja unglaublich, was hier alles ist. Ey. Das kann man.
Boah, ich sag euch. Ach.
Hier, Metabo, Kappsäge, super klasse, unglaublich, großes Sägeblatt, bestens, mit so einer Fahrschiene. Mensch, wie gut, dass ich durch die Tür gegangen bin, durch den Vorhang. Wie gut, hey, das war das Angebot Gottes. Ja, so ist es. Gott macht uns ein Angebot. Das ist, Gott sieht nicht die Zumutung. Wir empfinden es als Zumutung. Der Teufel sagt uns, es ist eine Zumutung. Und wir überlegen hin und her, wie Josef. Und wir denken immer, don't do it. Das Risiko ist zu hoch. Nachher heirate ich die, ne? Kind kommt, und nach einem halben Jahr bin ich mit meinen Kumpels in der Kneipe und einer trinkt zu viel und er sagt, weißt du auch, woher dein Sohn kommt? Hast du schon mal die Haarfarbe angeguckt? Hä? Guck mal hier, Haarfarbe, hä? Weißt Bescheid?
Riesenrisiko. Stell dir mal vor, was dem Josef zugemutet worden ist. Wahnsinn. Ich kann das immer aus dem Blick der Zumutung. Aber Gott, ist es doch von Gott. Gott redet doch. Und hier übrigens, nicht durch Jesaja. Das wird nachher die Jesaja-Stelle, muss man mal nachdenken, Matthäus 1, da wird die Jesaja-Stelle, dass es eine Jungfrau geben wird und so. Aber damit redet Gott nicht zu Josef. Er redet erstmal im Traum durch den Engel. Haha. Hier, ihr lieben Christen, ne? Ja? Vater, Sohn und Heilige Schrift. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Riesenunterschied. Das ist eine Zumutung. Bei Heiliger Schrift denken wir immer, na, die kann ich so auslegen, wie ich will, habe ich im Griff, die kann ich kontrollieren. Aber den Heiligen Geist kriegst du nicht kontrolliert. Ich auch nicht. Der macht, wenn ich hier niederfallen soll, dann falle ich hier nieder. Wenn ich lachen soll, fange ich an zu lachen. Wenn ich aufstehen soll, stehe ich auf. Wenn ich knien soll, knie ich nieder, oder? Das ist eine Zumutung. Das ist eine Zumutung. Aber hier mit Tabo, es lohnt sich. Super, ist ja unglaublich. Was es hier alles gibt. Ein Dessert, Vanille. Mit schön, ist das super, oder? Wir sehen immer die Zumutung. Gott denkt immer Angebot. Ihr wisst doch gar nicht, was Gott aus seiner Schatzkammer rausholen wird für uns. Fang mal an, in Sprachen zu beten. Du weißt gar nicht, was Gott dir schenken will. Fang mal an, die erste Silbe. Fang mal an. Wenn es nicht kommt, kommt's nicht. Don't worry. Ne? Kriegst du den auch so? Wahrscheinlich bei Gott, so ist er. Aber es sind immer Zumutungen. Mal gucken, was es hier noch gibt. Hier, unglaublich, aus dem Schmuckgeschäft. Das ist ja der Hammer. Was wissen wir, was Gott rausholen wird? Wenn das Thema Freundschaft, wenn ich sagen würde, Gott, Jesus, du versprichst mir eine Freundschaft. Wenn ich dir gehorche und deine Dinge tue und das heißt, den Nächsten zu lieben, okay, dann fange ich heute damit an. Vielleicht wird unser Liebesleben besser. Was weiß ich, was Gott uns schenken wird. Keine Ahnung. Irgendwas wird er uns schenken. Das wird schon der Hammer sein. Das wird uns schon überraschen. Wir können immer auf die Zumutung schauen. Immer am Hin und Her überlegen. Und wir sagen, hey, ich tue es doch nicht. Ja, aber, jein. Leute, heute ist der Tag für dich, mit Gott einen Anfang zu machen. Vielleicht zum ersten Mal. Bekehre dich heute. Bekehre dich. Du denkst, das ist eine Zumutung. Was verliere ich alles? Welches Risiko gehe ich ein? Gott hat ein Angebot für dich. Das ewige Leben, den Retter, den Heiland. Fahr nach Hause oder mach es hier. Fall auf die Knie und sag, Jesus, ich habe von dir gehört, dich noch nie erlebt. Aber wenn es dich gibt, dann gebe ich dir heute mein Leben. All mein Mist meiner Vergangenheit, aber auch all meine Zukunft. Reign in me, regier in mir. Ab heute. Und nach dem Gebet wirst du nicht den ganzen Lebensplan haben. Aber du wirst zum ersten Mal erleben, dass er die Freundschaft mit dir möchte. Der Immanuel, Gott mit uns. Hier, einer der Namen bei Jesu Geburt. Er ist da. Dass man es sofort spürt. Er ist da. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung ist. Marc hat das so schön formuliert. Was möchte der Heilige Geist? Er möchte immer etwas in meinem Leben tun. Weiß ich, was er tun möchte? Weiß ich was? Ich habe immer wieder Fragen selber und Leute stellen mir die, was soll ich in der und der Situation machen? Dann sage ich immer, hast du schon mal Jesus gefragt? Weißt du, was er da möchte? Nee. Denken eher, der Pastor weiß es als Jesus. Hallo. Da geht kein Weg drum herum. Wir müssen Jesus selber fragen. Wir müssen auf dieses Risiko eingehen. Jesus, was möchtest du in meinem Leben tun? Und ich glaube das sofort, dass wenn er uns das zeigt, dann ist genau an dem Punkt ist Gnade. Und an dem Punkt können wir reingehen. Und wir werden seine Kraft erleben. Und an anderen Stellen nicht. Das kann noch so fromm klingen, die anderen Dinge. Wir werden es nicht erleben. Und wir gehen da rein, auf einmal ist Freiheit da. Und Gnade. Soll ich nochmal nachgucken? Es lohnt sich. Ich kann, das ist ein Riesenangebot. Hier. Auch schön, ne? Auch schön. Wisst ihr, es gibt so viele schöne Dinge. Soll ich nochmal reingehen? Komm, ich geh nochmal. Ja, was habe ich alles? Komm, jetzt hier, Uwe. Jetzt greifst du hier mal rein. Und du hast es die Aufgabe, an jemanden weiterzugeben. Wisst ihr, das ist typisch Gott. Wir denken immer, haben. Gott sagt, ja, ich gebe dir und gib's weiter.
Lecker.
Vielen Dank, Uwe. Und jetzt ist Gott folgendes. So, jetzt darfst du dir dafür zwei nehmen.
Meint ihr, wir kommen zu kurz, wenn wir anfangen zu dienen? Wenn wir anfangen, Gott zu dienen, dann hat es das große Vorrecht, wir dürfen teilhaben, nicht teilnehmen. Wenn du hier nur in den Gottesdienst kommst, dann bist du Teilnehmer. Wenn du mitmachst, bist du Teilhaber. Teilhaber bei einer Aktiengesellschaft ist ganz was anderes als nur ein Teilnehmer. Ja, du hast Teil daran. Mitarbeit, dienen. Manche denken immer, dienen, auch noch mehr Verbindlichkeit und noch mehr Zeit. Nein, wir denken, es ist eine Zumutung. Es ist Gottes Angebot. Gott sagt, du darfst teilhaben an meiner Riesenfirma. Die Deutsche Bank wird irgendwann nicht mehr da sein. Glaubt es mir. Das Reich Gottes wird in Ewigkeit bestehen. Glaubt es Jesus. Das wird ewig sein. Wir kriegen eine Teilhabe an seiner ewigen Bewegung. Die kann jetzt mickerig und klein sein, gesellschaftlich nicht anerkannt, aber die wird überleben. Und die wird zur Größe und Schönheit geführt werden. Für uns ist immer eine Zumutung. Für Gott ist immer Angebot. Mach es. Und ich fand es so schön, dass Josef irgendwann hat die Entscheidung getroffen. Nicht ja, aber. Hey, pass mal, wir machen Folgendes. Ich heirate Maria erstmal für ein halbes Jahr. Und dann sehe ich mir das Kind an. Und wenn dann, ja oder nein? Wisst ihr, ja. Ja, wir gehen das Risiko ein. Wir haben das Wort Gottes, ein Angebot der Freundschaft steht. Wir sagen ja. Ja. So, wir stehen nochmal auf. Ich weiß nicht, was dein Ja heißt. Ich weiß auch nicht, welches Angebot Gottes dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung, das ist auch sowas von egal. Jetzt gibt's hier noch ein Lied. Und das ist für dich und mich die Zeit, nochmal Jesus gerade zu fragen, hey, was willst du in meinem Leben, dass ich tun soll? Was? Was ist der Punkt? Und dann wird irgendwas kommen. Vielleicht musst du dich auch noch zum Heilungsseminar anmelden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Das war mein Punkt. Du wirst einen ganz anderen Punkt haben. Und dann lade ich dich ein, dieses Angebot Gottes. Sag einfach ja. Ja, ich tu's. Ich tu's. Ich mach es. Was immer dann kommt, sag einfach nicht ja, aber. Sag ja, wenn heute Bekehrung dran ist, dann sag, okay Gott, heute gebe ich dir mein Leben. Wenn du weißt, heute soll ich an der, ich soll mich irgendwo entschuldigen, dann sagst du, okay, ich mach das heute. Nicht morgen. Ich nehme nachher den Telefonhörer in die Hand und ruf an. Ich mache es heute. Und dann darfst du dich wundern, welches Angebot Gottes er aus seiner Kammer da rausholt. Ne? Wir machen die Tür auf, mach hoch die Tür, gehen da rein.
Okay, ich habe, als wir das Lied gesungen haben, habe ich mir gedacht, heute ist, glaube ich, echt ein Tag. Heute ist ein wichtiger Tag. Und wenn du heute was verstanden hast, wenn du heute was in deinem Herzen willst, dann mach das fest und lass dich segnen. Komm nach vorne und lass dich bitte von den beiden Halbmännern, die hier vorne stehen, lass dich segnen. Ich glaube, heute ist Gottes Geist und Gottes Verheißung ganz stark auf den beiden. Und ich bin immer ein Freund von everybody gets to fit, also und to play. Ich bin immer ein Freund davon, dass es jeder kann, aber ich glaube, heute hängt es ein bisschen an den beiden. Ich lade dich ein, geh dahin, geh zu den beiden hin, lass sie die Hände auflegen und lass dich segnen. Und ich verspreche dir, es wird was bewegt. Und wir anderen singen einfach weiter. Oh, Danke, Herr. Danke für diese Zeit, für dieses Miteinander. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du mächtig bist und dass wir viel von dir erwarten können und dass du unter uns Wunder tust. Danke, dass das stimmt. Danke, dass du jetzt mitgehst in den heutigen Tag, in die nächste Woche, in diese Tage auf die Erwartung hin, auf Heiligabend, auf die Geschenke. Und danke, dass du so viel für uns hast, so viele tolle Geschenke, noch viel tollere als hier vorne stehen. Und die sind schon ziemlich cool, vor allen Dingen das Metabo-Ding und der Vanillepudding. Schwierige Entscheidung. Danke, Herr, dass du so gütig bist. Und danke, dass dein Friede und deine Güte größer ist als all unsere Vernunft. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Amen. Amen.